Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ihr Lieben, Advent heißt Ankunft, wobei wir zunächst einmal an das erste Kommen unseres Herrn in unsere Welt denken, an seine Menschwerdung, aber zugleich auch an seine Wiederkunft. 10 Voraussetzungen müssen nach einem 10-Punkte-Programm erfüllt werden, so las ich einmal in einem Traktat, damit man auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet sei. Nun, die Bibel, das Wort Gottes, kennt nur eine einzige Voraussetzung, nämlich, dass wir durch den Glauben eingepflanzt sind in Christi Gerechtigkeit. Alles andere, ein entsprechendes Verhalten in der Nachfolge Jesu als Christen, ergibt sich daraus. Wenn zum Beispiel Petrus in seinem 2. Brief Folgendes schreibt, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles soll so zergehen, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Oder denken wir an das Wort aus dem Hebräerbrief, ohne Heiligung, das heißt also, ohne ein Gott wohlgefälliges Verhalten wird niemand den Herrn sehen, wird niemand Anteil haben an der zukünftigen Herrlichkeit Christi, dann ist das nicht der Grund unserer Heilsgewissheit, sondern eine Frucht der Gerechtigkeit Gottes, die uns im Evangelium aus dem Glauben zugerechnet wird. Wenn Paulus zuvor vom Frieden mit Gott spricht, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selber versöhnt hat und ihnen ihre Sünde nicht zurechnete und an Christi statt bittet, lasst euch versöhnen mit Gott, dann tut er das aufgrund der über alles herrlichen Tatsache, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, oder wörtlich die Gerechtigkeit Gottes, dass wir würden in Christus die Gerechtigkeit Gottes. Nichts schmeckt süßer und gleichzeitig bekömmlicher und heilsamer als diese frohe Botschaft für Menschen, die von Natur aus Feinde Gottes sind. Und das sind wir alle durch die Bank von Natur aus Gott gegenüber feindlich gesinnt. Diese Botschaft erfreut uns das gesamte Kirchenjahr hindurch, um welche Wahrheiten es in den bestimmten besonderen Zeiten es auch geht. George Whitefield, der bekannte englische Verkündiger des Evangeliums, hat einmal eine gewaltige Predigt gehalten über das Wort aus dem Propheten Jeremia, der Herr unsere Gerechtigkeit. Da ich leider kein Whitefield bin, möchte ich euch zumindest einen kleinen Abschnitt aus dieser Predigt lesen und euch darum bitten, euch ganz persönlich in diese alles entscheidende Wahrheit zu vertiefen, die einzige Voraussetzung dafür, unseren Herrn in Zukunft gebührend zu empfangen. Zu Anfang seiner Predigt sagt er Folgendes: Wer mit dem Wesen des Menschen oder insbesondere mit den Neigungen seines eigenen Herzens vertraut ist, muss zugeben, dass die Selbstgerechtigkeit der letzte Götze ist, den man im Herzen entdeckt. Weil wir einst unter dem Bund der Werke geboren wurden, ist es für uns alle etwas Natürliches, für unsere ewige Errettung zu einem Bund der Werke Zuflucht zu nehmen. Durch unseren Abfall von Gott sind wir mit solch einem teuflischen Hochmut verseucht worden, dass wir uns zwar nicht völlig, doch zumindest teilweise darin rühmen, dass wir uns selbst erretten können. Und dann fährt er fort: Es ist zu befürchten, dass sogar dort, wo einst die Wahrheit, die in Jesus ist, außerordentlich klar gepredigt wurde, und das können wir hier gerade auch im Blick auf die Vergangenheit in Wuppertal sagen, viele Prediger sich leider so sehr von ihren frommen Glaubensvätern unterscheiden, dass die Lehre von der Gnade, besonders die von der persönlichen, allumfassenden Gerechtigkeit Jesu, viel zu selten und zu flüchtig erwähnt wird. Daher erkaltet auch die Liebe in vielen. Und ich habe schon oft gedacht, dass, wenn es möglich wäre, allein dieser Gedankengang genügte, um unsere ehrwürdigen Glaubensväter wieder aus ihren Gräbern zu erwecken, die ihnen ihren tödlichen Irrtum in ihre Ohren schreien würden. Er spricht von dem tödlichen Irrtum der Eigengerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist eines jener großen Geheimnisse, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Soweit Whitfield. Der verhängnisvollen, oftmals rein mitmenschlich orientierten Verkündigung in unserer Zeit entspricht die Tatsache, dass kaum noch jemand die entscheidende Frage stellt, die einen Luther und andere zu ihrer Zeit umtrieb: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war es, was Luther bewegte. Und viele andere zu seiner Zeit. Oder anders, unserem Vers entsprechend ausgedrückt: Wie werde ich vor Gott gerecht? Wie werde ich vor Gott gerecht? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich erfolgreich? Wie kann ich meine Lebensqualität verbessern? Wie bleibe ich gesund? Und so weiter. Das sind die Fragen, die den modernen Menschen bewegen. Nicht einmal in den allermeisten Kirchen geht es zentral um diese Frage: Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Und doch ist dies die alles entscheidende Frage im Leben und im Sterben, auf die nur das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus die Antwort gibt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Wir wollen ein wenig über dieses Wort, das mehr als alles andere in dieser Welt Vertrauen und Annahme verdient, nachdenken. Ganz erstaunliche, ehrfurchtgebietende und wunderbare Dinge werden hier über unseren Herrn ausgesagt. Der keine Sünde kannte. Jesus kannte keine Sünde. Indem die göttliche Liebe Menschengestalt annahm. Er erfüllte das Gesetz Gottes, indem er seinen Vater, seinen himmlischen Vater verherrlichte und niemals irgendeinem Menschen irgendetwas Böses zufügte. Wie Paulus schreibt im Römerbrief: Die Liebe tut dem Menschen nichts Böses. Wir können nur darüber staunen, dass er als unser hoher Priester, unser Herr Jesus ist unser hoher Priester, versucht worden ist in allem wie wir, aber, so heißt es im Hebräerbrief, ohne Sünde. Die Hässlichkeit und Macht der Sünde war ihm in seinem täglichen Leben nicht unbekannt. Sie trat immer wieder in Form verschiedener Versuchungen an ihn heran. Wir denken an die Versuchungsgeschichte in der Wüste. Jedoch machte er sich niemals mit ihr eins. Das heißt, der Herr Jesus wusste, was das bedeutet, von der Sünde versucht zu werden. Und wir wissen das alle, wie das ist. Und oftmals hat die Sünde über uns Macht gewonnen. In den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens, vielleicht auch in großen Entscheidungen unseres Lebens, dass wir uns mehr haben leiten lassen von uns selbst und von unseren ehrgeizigen Vorstellungen und Wünschen. Das kann durchaus sein und wird auch so gewesen sein. Oder aber im Alltag, im Umgang mit anderen Menschen, wo wieder einmal unsere Selbstgerechtigkeit offenbar geworden ist, indem wir uns geärgert haben über jemanden. Ja, die Bibel nennt das Sünde. Das ist Empfindlichkeit, und wie es jemand mal formuliert hat, Empfindlichkeit ist die Barmherzigkeit mit dem eigenen Ich. Ist nicht die Barmherzigkeit mit dem anderen, sondern die Barmherzigkeit mit dem eigenen Ich. Das ist Empfindlichkeit. Daraus entspringt dann auch der Ärger, dessen wir uns oftmals schuldig gemacht haben. Der Herr Jesus wusste um diese Dinge. Er wurde eben auch versucht wie wir. Aber er machte sich niemals eins mit der Sünde. Das ist hier gemeint mit den Worten, er kannte keine Sünde. Wer unter euch kann mir Sünde nachweisen, sagte er zu seinen Zuhörern. Und das waren Leute, die ihn sehr genau beobachteten in seinem alltäglichen Leben und Wandel. Wer unter euch kann mir auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Das war die Frage, die er seinen Zuhörern stellte. Sein ganzes Verhalten, das Verhalten unseres Herrn Jesus Christus, war durch und durch lauter, geprägt von reinen Motiven, von reinen Beweggründen und darauf ausgerichtet, seinen himmlischen Vater zu verherrlichen und seinem Nächsten wohlzutun, wie auch Petrus im Hause des Cornelius bezeugen konnte. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. So lesen wir in der Apostelgeschichte. Also er war ohne Sünde. Ganz entscheidende Aussage. Wäre er nicht ohne Sünde gewesen, hätte er uns nicht erlösen können. Er musste ohne Sünde sein. Und wir sagen es noch einmal, er kannte Sünde nicht in dem Sinne, dass er sich nicht mit ihr eins machte. Er hat also niemals gesündigt. In keinem Augenblick seines Lebens. Unglaublich, ja. Können wir uns nicht vorstellen. Wohl versucht zur Sünde, aber niemals von der Sünde überwunden. Umhergezogen und hat lauter Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, so lesen wir, denn Gott war mit ihm. Und nun heißt es von diesem, der ohne Sünde war, er wurde für uns, das heißt an unserer Stelle, zur Sünde gemacht. Darüber wollen wir jetzt noch ein wenig nachdenken. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott selbst, der himmlische Vater, die Last der Sünde Adams und in der Folge der ganzen Welt auf seinen lieben Sohn legte und machte ihn vollkommen eins mit der Sünde am Kreuz auf Golgatha. Da wurde er an unserer Stelle zur Sünde gemacht, sodass es von dem, der der Schönste unter den Menschenkindern war, bildlich gesprochen, Psalm 45, voller Huld, voller Gnade und von Gott gesegnet, nun heißen musste, Jesaja Kapitel 53, wir haben heute in der Schriftlesung immer wieder davon gehört, auf das erfüllt wurde. Das Alte Testament musste erfüllt werden in dem, was unseren Herrn Jesus Christus betrifft, sodass es in Jesaja Kapitel 53 prophetisch auf Christus bezogen heißt, Er war der Allerverachteste und Unwerteste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Weg mit diesem, den wollen wir nicht, ja. Nicht von Gott gesegnet, sondern verflucht um unserer Sünde willen, verflucht an unserer Stelle. Er wurde an unserer Stelle von Gott zur Sünde gemacht. Er trug unsere Sünde, wie Petrus schreibt, an seinem Leibe auf das Holz. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand. Er starb dort am Kreuz auf Golgatha mit allem beladen, was dem Wesen Gottes widerspricht und den Zorn Gottes nach seinem heiligen Gesetz verdient hat. Wenn wir uns einmal in der Stille die sogenannten Lasterkataloge im Neuen Testament durchlesen, dann kann unser Atem ins Stocken geraten, ihr Lieben, wenn wir bedenken, dass unser Herr mit all den schrecklichen Sünden eins gemacht wurde. Wir lesen das einmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, das heißt arrogant, von sich selbst sehr eingenommen, Lästerer, das heißt sie beleidigen gerne andere Menschen, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, das heißt, es fehlt ihnen jede Gottesfurcht. Lieblos, ohne natürliche Zuneigung, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, das heißt hemmungslos, wild, brutal, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, immer darauf bedacht, die eigenen egoistischen Ziele zu erreichen, wobei man vor nichts zurückschreckt. Das ist damit gemeint hier, mit diesem Wort unbedacht. Aufgeblasen, das heißt also verblendet durch Hochmut, ne? Verblendet durch Hochmut. Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Unser Herr starb am Kreuz an unserer Stelle, als hätte er das, was wir gerade gehört haben, in diesem Lasterkatalog, alles getan, was Gott missfällt, wovor Gott Abscheu hat. Als hätte er alle diese unseligen Bosheiten praktiziert, die dem menschlichen Geschlecht ankleben und gegen Ende des Zeitalters, und auf diesem Weg befinden wir uns ja, mehr und mehr zur Ausreife gelangen. Es wird also immer schlimmer werden. Diese Dinge, von denen wir gerade gehört haben, werden immer mehr zur Ausreife gelangen. Und all diese Dinge hat der Herr Jesus auf sich genommen. Gott hat ihn damit beladen. Er starb dort am Kreuz als das genaue Gegenteil von dem, was den Charakter Gottes ausmacht, als ein gottfeindlicher Mensch, getrieben von erschreckender Selbstsucht. Ist das wirklich wahr, ihr Lieben? Ist das wirklich wahr? Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, der sich niemals eins gemacht hat in seinem irdischen Leben mit der Sünde, für uns am Kreuz zur Sünde gemacht, eingedeckt mit Sünden. Ist das wirklich wahr? Ja, es ist wahr. Oder denken wir an das Sündenregister, das uns in 1. Korinther Kapitel 6, 9, besonders auch im Blick auf sexuelle Unmoral genannt wird, wo es heißt, oder wisst ihr nicht, dass die Bösen das Reich Gottes nicht ererben werden, lasst euch nicht irreführen, weder der Unzüchtige, der ein sexuell unmoralisches Leben führt, noch Götzendiener, Ehebrecher oder wer eine homosexuelle Beziehung praktiziert, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Verleumder oder wer andere beraubt, werden das Reich Gottes ererben. Alles in uns sträubt sich dagegen, all diese böse Art und dieses sündhafte Verhalten in irgendeiner Weise mit unserem reinen Herrn in Beziehung zu setzen. Und doch, ihr Lieben, hätte unser Herr sich nicht mit diesem Abgrund voller Sündengift, so nennt es ein Liederdichter, eins gemacht, es gäbe keine Hoffnung für Menschen, die in diesen Sünden gelebt haben oder noch leben. Paulus hätte dann nicht schreiben können, in den folgenden Versen, und solche, schreibt er den Gläubigen in Korinth, und solche sind einige von euch gewesen, Götzendiener, Unzüchtige, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, solche sind einige von euch gewesen, schreibt er. Und jetzt kommt es. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Paulus konnte das so schreiben, ja? Sie waren ja zum Glauben gekommen, sie hatten Vergebung ihrer Sünden empfangen. Dieses gottlose Leben hatten sie hinter sich gelassen durch Gottes Gnade, allein dadurch, dass der Herr Jesus ihre Schuld und Sünde auf sich genommen hatte am Kreuz auf Golgatha. Sich eins gemacht hatte mit ihren Sünden. Deshalb waren sie jetzt rein vor Gott, waren gerecht vor Gott, war alles in Ordnung vor Gott. Deshalb konnte Paulus den Korinthern solch einen wunderbaren Satz schreiben. Und auch hier im zweiten Korintherbrief, das ist ja lauter Evangelium, ihr Lieben. Ja? Frohe Botschaft für schlechte Menschen, nicht für gute Menschen. Die brauchen keinen Heiland, der sich für sie zur Sünde hat machen lassen. Schlechte Menschen, Sünder wie du und ich, wir brauchen ihn, diesen Heiland, diesen Erlöser. Diese Botschaft vom Kreuz, dieses Evangelium, das Kommen Jesu in diese Welt zum ersten Mal, um uns zu erlösen. Und diesem Herrn gehen wir entgegen und freuen uns auf sein Kommen. So darf auch der größte Sünder, ja selbst der selbstgerechte Pharisäer, denn diese Art, diese pharisäische Art, die sich besser dünkt als andere, steckt in uns allen. Das ist die schlimmste Art, die schlimmste Art. Auch ein selbstgerechter Pharisäer darf die frohmachende Botschaft hören und im Glauben ergreifen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, in seinem Heil die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Sünden sind vergeben, wohl dem, der das sagen kann von uns. Ja? Besonders dann, wenn es ans Sterben geht, ihr Lieben. Ne? Wir sind ja alle nicht allzu weit davon entfernt. Und auch die jungen Leute können schon früh sterben. Und dann auf dem Sterbebett sagen zu können, die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Da fragen wir nicht mehr danach, was wir alles an Gutem getan haben, sondern da sind wir froh über die Vergebung unserer Sünden. Sie sind's. Nämlich vergeben in Jesu Namen, in dem ist Ja und Amen, was Gott uns Sündern je verheißt. Unsere sündige Natur und all die unzähligen Sünden, mit denen wir Gott verunehrt und unserem Nächsten geschadet haben, sind uns durch einen rechtlichen Akt, durch einen Rechtsakt von Seiten Gottes nicht mehr zugerechnet worden, sondern wurden von Gott seinem geliebten Sohn zugerechnet. Das ist dieser selige Tausch, von dem auch Luther gesprochen hat. Ja? Gleichzeitig wurde uns der Gehorsam Christi zur Verherrlichung Gottes sein göttliches Leben, durch das er aufgrund seines stellvertretenden Opfertodes die Sünde, den Fluch des Gesetzes, den Satan und den Tod besiegt hat, zugerechnet. Auf diese Weise hat Gott uns durch den Glauben für vollkommen gerecht erklärt. Wir sind unanklagbar. Menschen mögen uns anklagen, ne? Unser eigenes Gewissen mag uns anklagen. Aber der lebendige Gott klagt uns nicht mehr an, weil sein Sohn an unserer Stelle starb und den Fluch des Gesetzes, den Fluch der Sünde auf sich genommen hat. Wir sind von Gott in Christus Jesus für gerecht erklärt worden. Auf diese Weise können wir vor Gott bestehen, mit der Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, auf dass wir würden in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit Gottes. Schon auf den ersten Seiten der Bibel finden wir einen prophetischen Hinweis. Das ganze Alte Testament ist Prophetie auf Christus hin, immer wieder auf Christus hin. Auf den ersten Seiten der Bibel finden wir diesen Hinweis auf das Kleid der Gerechtigkeit Christi, mit dem Gott die Glaubenden bekleidet. Dort auf den ersten Seiten der Bibel, wo uns berichtet wird, dass der Herr für Adam und seine Frau Eva Röcke von Fellen anfertigte und sie ihnen anzog. Das ist eine Weissagung auf diese wunderbare Gerechtigkeit, die wir haben in Christus. Welch eine frohmachende Botschaft für Menschen, die in dieser Adventszeit mit Paul Gerhardt fragen: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Gott selbst hat in Christus die einzige Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir mit großer Freude dem Tag der Wiederkunft Jesu entgegensehen und gehen können. Und Gott bittet dich darum, dieses unfassbar große Geschenk seiner Gnade im Glauben an sein Wort für dich persönlich in Anspruch zu nehmen. Alles Unheil deines Wesens mit allen schlimmen Folgen wurde am Kreuz für dich in lauter Heil und lauter Segen verwandelt. Und wir fragen uns zum Schluss, was hat Gott zu diesem überaus großen und herrlichen Heilshandeln bewegt? Was hat ihn denn dazu bewegt? Sein Allerliebstes, was er hatte, seinen geliebten Sohn in den Tod zu geben, um uns zu erlösen, die wir von Natur aus Feinde Gottes sind. Was hat ihn dazu bewegt, dich und mich lieb zu haben? Und zwar so lieb, dass er seinen einzig geborenen Sohn für uns dahingegeben hat, der sich hat für uns zur Sünde machen lassen. Auch darauf gibt uns Paul Gerhardt aufgrund des Wortes Gottes die Antwort. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer lasst, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geliebten Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wer kann das ermessen, was du für uns getan hast, dass du deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, für uns in diese schreckliche Gottverlassenheit hineingeführt hast, um unsere Sünde hinwegzunehmen und uns deine Gerechtigkeit zu schenken. Was hat dich dazu bewegt, deine ganz, ganz große, unfassbare Liebe zu jedem Einzelnen von uns? Und dafür preisen wir dich, besonders auch wieder in dieser Advents- und Weihnachtszeit, und danken dir, dass du kommen wirst in Macht und Herrlichkeit, um deine Gemeinde eines Tages zu dir zu nehmen. in die himmlische Herrlichkeit hinein. Amen.